Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuschauer und Zuhörer, Glaube braucht Belastungsprobe. Und so führt es Gott, dass wir immer wieder in ganz unterschiedliche Situationen geraten, in der unser Glaube geprüft wird. Und geprüft, das bedeutet nicht, dass Gott nicht weiß, wie echt unser Glaube ist. Das Ergebnis ist für Gott schon vorher klar. Nein, diese Glaubensprüfungen sind für uns da, um uns aufzuzeigen, wo wir tatsächlich stehen. Um aufzuzeigen, sind wir wirklich echt? Ist das echter, rettender, lebendiger Glaube? Und wenn ja, wie reif ist dieser Glaube? Also wie weit haben wir uns entfernt von diesem geistlichen Babymodus, mit dem wir angefangen haben? Ganz gerettet, aber auch noch sehr unreif. Und so sollen wir im Laufe unseres Glaubenslebens wachsen, reif und weise werden. Und so erleben wir immer wieder diese benannten Belastungsproben, an denen wir dann sehen, wo stehe ich eigentlich gerade? Bin ich auf dem Weg in den Himmel? Oder muss ich mich ernsthaft fragen, ob ich das nicht bin? Das ist das eine. Und wenn klar ist, ja, ich bin auf dem Weg in den Himmel, wie erwachsen bin ich geworden? Bin ich so gewachsen, wie ich hätte wachsen sollen? Wie erwachsen reagiere ich auf die Situationen, in die Gott mich hineinstellt? Und oft sind es Alltagssituationen, aber manchmal auch die Extremsituationen. Glaube hängt zusammen mit Werken. Das macht die Bibel deutlich. Nicht in dem Sinne, dass wir uns Glauben erarbeiten können. Davor warnt die Bibel immer wieder, wir können nicht Werke tun, um dadurch irgendwie Glauben zu entwickeln oder irgendwie etwas in dieser Art. Aber wo keine Werke sind, keine geistlichen Werke, da ist auch kein Glaube. Das macht die Bibel sehr, sehr deutlich. Und da spricht auch Jakobus von, im Jakobusbrief. Und da sagt er dann im Kapitel 2, ab Vers 14, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Und wir dürfen ihn schon mal vorgreifen, nein. Ein Glaube ohne Werke ist kein rettender Glaube. Also, wenn mein Glaube nichts hervorbringt, was die Bibel deutlich macht, dann ist es kein echter Glaube, dann ist es vielleicht ein bisschen Religion, dann ist es vielleicht eine Begeisterung. Aber dann ist es nicht das, was mich letztlich in den Himmel bringt. Und Jakobus sagt hier weiter, und er benutzt hier eine Illustration, die mitten hinein in unseren heutigen Predigttext spricht. Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Also Illustration ist absolut eindeutig. Glaubensgeschwister in konkreter Not und du sagst, ja, es soll dir besser gehen, aber sonst tust du nichts. So ist der Glaube ohne Werke. Und wir sehen, wie eng verbunden diese Illustration ist mit der faktischen Realität. In unserer Reihe des Buches Nehemia sind wir im 5. Kapitel angelangt und das wollen wir heute uns anschauen und studieren. Und es geht hier um eine Frage der Bruderliebe. Und das ist auch der Titel unserer heutigen Predigt. Eine Frage der Bruderliebe. Wenn Glaube praktisch wird. Wenn Glaube praktisch wird. Nach dem starken Bericht aus Kapitel 4, den wir zuletzt studiert haben, in dieser Reihe, Kapitel 4 mit der aufgedeckten Verschwörung und der vereitelte Angriff der Feinde, und zwar diese Truppe rings um Sanballat und seine Leute. Also Verschwörung aufgedeckt, Angriff vereitelt. Und die Israeliten wirklich ein ganz starkes Bild abgegeben. Und es war nicht nur ein Bild. Da war auch wirklich was hinter. mit Kelle und Schwert. Mit der einen Hand sinngemäß bauen sie auf, mit der anderen sind sie verteidigungsbereit. Und Kapitel 4 endet dann mit dieser Aussage von Nehemia selbst, wo er sagt, und weder ich noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache in meinem Gefolge zogen unsere Kleider aus. Jeder hatte seine Waffe bei sich und Wasser. Er sagt, wir kamen nicht mal mehr aus den Klamotten raus. Und Israel steht da wie ein Mann. Und Gott hat es so gesegnet und sie reagieren wirklich klug und im Sinne einer guten geistlichen Einheit. Und sie nehmen sich selbst zurück und setzen alles daran, Gottes Werk zu tun, zusammenzustehen als Gottes Volk, in Gottes Stadt, in Jerusalem. Also es ist ein wunderschönes Bild. Die Feinde drohen von außen, die Mauer ist noch nicht fertig und sie stehen zusammen und bauen und haben das Schwert in der Hand und sind bereit, wenn die Feinde doch kommen. Hervorragend. Und jetzt ein ganz derber Wechsel der Ereignisse. Sozusagen von einem Vers auf den anderen. Die äußeren Gefahren, die sind jetzt vorerst gebannt. Also die Feinde haben eine derbe Niederlage erlitten. Ihre schöne Verschwörung wurde aufgedeckt. Der Angriff ist nicht möglich. Und was passiert dann? Und das ist der geistliche Normalfall. Interne Probleme brechen auf. Das ist nicht außergewöhnlich, aber wir sehen an diesem krassen Wechsel zwischen also Kapitel 4, Vers 17 und Kapitel 5, Vers 1, diesem Themenwechsel, wie krass das ist. Von 0 auf 100, von vorbildlich, alles ist wunderschön, zu was ist hier eigentlich los? Was läuft hier ab in Gottes Volk? Nochmal, es ist eigentlich völlig normal. Druck von außen schweißt zusammen. Das gilt auch heute. Der Gemeinde tut es gut, wenn der Druck von außen kommt. Wenn Feinde von außen die Gemeinde angreifen, bedrohen, vielleicht sogar Verfolgung da ist, dann stehen die Geschwister besonders eng zusammen. Weil dann haben wir einfach keine Zeit und keinen Raum für unsere kleinen oder größeren Konflikte, unser persönliches Angegriffensein, unsere Meinungsdifferenzen in unwichtigen Themen. Das zählt nichts mehr. Jetzt müssen wir zusammenstehen, wie hier Israel auf der Mauer. Und dann kommt wie ein Klappspaten von hinten das interne Problem. Einmal voll auf den Hinterkopf. Obwohl es eine Normalität ist, können wir auch sagen, wir rechnen mit sowas ja nicht. Es läuft doch nicht so gut. Es ist so wunderbar. Und auf einmal wird ein Riesenfass aufgemacht. Noch da könnte man sich erstmal fragen, so in den ersten Worten, ist das vielleicht übertrieben? Ist es vielleicht zu gut gelaufen? Und jetzt kommt die Meckerei hoch. Auch das gibt es ja durchaus. Sozusagen ein Wohlstandsproblem. Es ist alles so schön und so klasse. Und jetzt suchen wir mal was zu meckern. Jetzt gefällt mir der Teppichboden nicht mehr im Gemeindesaal. Na gut, wenn wir uns die Flecken angucken, sehen wir, ganz schnell geht es. Und jetzt gefällt mir nicht mehr die Bestuhlung. Und jetzt will ich aber andere Musik haben. Und jetzt der Gottesdienstablauf, das war auch nicht mehr so schön. Alles dumme Luxusprobleme, die keine echten Probleme repräsentieren. Aber das ist hier nicht. Es wirkt erstmal so. Und es gärt wohl schon eine ganze Zeit unter der Oberfläche. Aber auch da, diese äußeren Angriffe haben es möglich gemacht, dass das erstmal zur Seite geschoben werden konnte, weil es jetzt noch Wichtigeres gab. Und wir können in diesem Fall davon ausgehen, dass die Betroffenen auch keinen Ansprechpartner hatten. Also keiner, der ihnen wirklich zuhören wollte. Keiner, der ihnen Gehör geschenkt hätte. Und nochmal, nein, es geht hier nicht um Luxussorgen, sondern es geht hier wirklich um existenzielle Dinge. Wirklich krasse Probleme intern in Gottes Volk. Und wir wollen uns das Ganze jetzt anschauen in klassischerweise drei Punkten. Das muss nicht so sein, aber es ist heute so und die Struktur unseres Textes gibt es auch wirklich vor. Und ich möchte euch jetzt schon einmal die Punkte aufzeigen, damit wir im Blick haben, wo wir gerade stehen. Unser erster Punkt, den wir uns gleich anschauen werden, heißt Gier und Gefahr. Erstens, Gier und Gefahr. Und dann gehen wir einen Schritt weiter mit dem zweiten Punkt, Kritik und Korrektur. Zweitens, Kritik und Korrektur. Und drittens und letztens, Vorbild und Verzicht. Vorbild und Verzicht. Also, wir starten mit unserem ersten Punkt. Gier und Gefahr, das sind die ersten Verse unseres Textes, nämlich Verse 1 bis einschließlich 5. Also, was ist hier los? Wir müssen uns das der Reihe nach einmal anschauen, denn die Informationen sind wirklich dicht und die Ereignisse sind wirklich schnell, Schlag auf Schlag. Es geht hier um eine große Sache. Und das sehen wir daran, es kommt großes Geschrei oder wir können auch anders übersetzen, ein großes Wehgeschrei auf. Das besagt dieser Begriff hier. Und an dem beteiligen sich auch die Frauen. Das wird hier separat nochmal genannt in Vers 1. Ja, Frauen konnten sich auch zu anderen Gelegenheiten schreien, aber was hier gemeint ist, die Frauen äußern sich öffentlich gegenüber ihrem Statthalter Nehemia. Und das war nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, sondern eher außergewöhnlich. Weil es sich eigentlich nicht gehörte. Das war kein festgeschriebenes Gesetz, sondern eine Umgangsform, die mit der Stellung der Frau zu tun hatte. Dass wenn die Männer zum Statthalter gingen und dort mögliche Klagen vorbrachten. Aber wir sehen, wie sehr drängend diese Frage ist, um die es geht. Das heißt, es gibt nicht mehr so die bürokratische Ordnung. Hier gibt es eine Beschwerdestelle, jetzt kannst du vortreten und bitte deine Beschwerde äußern. Es brennt allen so unter den Nägeln. Wahrscheinlich sind die ganze Familie, ganze Sippen dorthin gegangen und alle haben vielleicht erstmal durcheinander geschrien, das wissen wir nicht. Aber wir sehen, da stand wahrscheinlich keiner in der Reihe und hat Schritt für Schritt ganz nüchtern etwas vorgetragen, sondern die Menschen sind zutiefst bewegt, sind verletzt und sind ganz sicher auch ein Stück gefühlt wenigstens hilflos. Und ganz praktisch sind sie auch bis zu diesem Punkt hilflos gewesen und hoffen jetzt, dass der Nehemia, dem sie ihre Klage vorbringen, etwas daran ändert. Der Nehemia hat sich bisher schon so sehr bewiesen als gottesfürchtiger Mann, dem es um Gerechtigkeit geht, dem es um Gottes Ehre geht, dem es um Gottes Volk geht. Und so hat er wahrscheinlich auch die Grundlage geschaffen, mit dem Zeugnis, was er dort abgegeben hat, dass die Menschen deshalb jetzt zu ihm kommen, jetzt, wo etwas Luft ist. Und zunächst wird ein Kernproblem angeführt, wo auch kein Schuldiger zu benannt werden kann. Das ist unser zweiter Vers. Aber da brauchen sie konkrete Hilfe. Da ist es, und etliche sprachen, wir, unsere Söhne und unsere Töchter sind viele. Und wir müssen uns Getreide beschaffen, damit wir zu essen haben und leben können. Also ein nicht geringer Teil des Volkes ist betroffen von einer Hungersnot. Ganz praktisch werden alle irgendwie davon betroffen sein. Aber für manche geht es nur darum, dass ihre Ersparnisse sich jetzt ausdünnen. Und für andere geht es wirklich um die Existenz. Dass wir haben, das steht hier, wir als Familien mit unseren Söhnen und Töchtern, wir sind groß. Wir sind keine Kleinstfamilien und wir haben Hunger und wir haben nichts mehr. Wir müssen was zu essen besorgen. Und nochmal, es ist eine Hungersnot. Das ist nicht die Luxussorge, wie wir sie vielleicht in den letzten Wochen mal erlebt haben. Oh, ich hab keine Spaghetti mehr im Regal oder so, sondern wirklich Hunger. Und nun ist diese Not scheinbar auch nicht ganz neu. Also wahrscheinlich nicht gestern angefangen, die Hungersnot. Sonst wären die Vorräte ja nicht schon alle. Und damals war es ganz sicher normal, dass alle Menschen eine gute Vorratshaltung hatten. Das musste man einfach haben, da wir damals nicht so eine Infrastruktur hatten, wie die, an die wir heute gewöhnt sind. Okay, also es dauert schon eine Zeit. Sie werden ihr Essen rationiert haben, davon dürfen wir auch ausgehen. Und jetzt ist nichts mehr da und wir müssen jetzt was kaufen. Und jetzt geht es noch eine Stufe weiter, das ist der nächste Vers, nämlich Vers 3. Und andere sprachen, wir mussten unsere Äcker, unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir Getreide bekommen in der Hungersnot. Also, nicht nur Essen ist alle, Geld ist auch alle. Die Vorratskammer ist leer und das Portemonnaie oder das Bankkonto oder wie auch immer wir das heute assoziieren würden, das ist auch leer. Aber was machen wir? Was machen wir heute, wenn wir etwas Existenzielles brauchen? Und sogar Geld ist alle. Das kennen wir kaum noch, ne? So, und was machen wir dann? Wir verpfänden das, was wir haben. Also gucken wir, was haben wir noch an Wertgegenständen? Ne, vielleicht haben wir noch die gute Uhr am Handgelenk. Oder irgendetwas, was Wert hat. Und wir versuchen, das zu veräußern, um dafür dann Lebensmittel zu bekommen. Also wir sehen, wie groß die Not ist. Und hier ging es halt nicht um die Rolex, die wahrscheinlich von uns auch nicht so viele haben, nein. Was musste verwendet werden? Die Existenzgrundlage. Und zwar Äcker und Weinberge. Und das heißt nicht, dass irgendwie die Bauernkaste jetzt das Problem hatte, sondern so ziemlich jeder normale Mensch hatte dort seine Kleinstlandwirtschaft wenigstens. Das ist völlig normal gewesen. Auch wenn sie anderen Berufen nachgegangen sind, möglicherweise. Aber das war erstmal der Normalfall. Die meisten haben sowieso Ackerbau und Viehzucht betrieben. Das war das eine. Das war ein sehr verbreiteter Beruf. Und selbst wenn man Handwerker war oder irgendetwas anderes, jeder hatte seine Kleinlandwirtschaft, um eben vorzusorgen für solche Fälle, um etwas unabhängiger zu sein. Okay. Und wenn ich keinen Acker und keinen Weinberg mehr habe, dann ist sozusagen meine letzte unabhängige Quelle für Lebensmittel und eventuell halt auch für Geld weg. Also normalerweise ist das unglaublich dumm, Acker und Weinberg zu verpfänden oder zu verkaufen. Das wussten die auch. Die waren nicht dumm, die waren einfach in so großer Not. Und was kam noch dazu? Ihre Häuser. Zur damaligen Zeit und letztlich eigentlich den Großteil der Weltgeschichte waren Mietverhältnisse, was Häuser betrifft, eigentlich gar nicht bekannt. Normal war, dass man sein Haus selbst gebaut hat, mit relativ einfachen Mitteln, sehr einfache Häuser, das war der Normalfall. Und jeder war, wenn er nicht Sklave war oder total verarmt, war Hausbesitzer. Ja, mit dem Hinweis, die Häuser waren da nicht besonders viel wert, aber das war das Zentrum des Lebens. Und Mietwohnungen, sowas kannte man überhaupt nicht. Also, die Leute haben ihr Zuhause verpfändet. Und das heißt, wenn das verloren geht, dann ist weg. Dann kann ich nicht in den Wohnblock 3 Straßen weiterziehen oder so. Dann sitze ich höchstwahrscheinlich auf der Straße. Wenn ich nicht innerhalb von meiner Großfamilie irgendwo noch wen habe, wo ich dann mit unterschlüpfen kann, mit all den Folgen. Ne, ein zusätzlicher Esser in der Hungersnot. Jemand, der Platz wegnimmt, auch wenn es gut gemeint ist. Aber, ne, also, eine krasse Lage, eine wirklich krasse Lage, die bisher überhaupt noch nicht zur Sprache kam. Im ganzen Buch Nehemia, wo ja so viel passiert ist. Ne, die Mauern lagen in Trümmern, Nehemia kommt die Vorsteher des Volkes lassen sich überzeugen, dass Gott das Ganze segnet. Und sie bauen auf und die Feinde mucken auf. Und wow, was alles passiert ist. Aber noch kein Wort von dieser Hungersnot. Noch kein Wort davon, in was für einer krassen Notlage die Menschen dort sind. Und zwar die allermeisten werden das gewesen sein. Denn in Israel damals war es genauso wie überall anders auch, die Masse ist eben eher nicht reich. So, und dann kommt noch ein Problem hinzu. Also, als wenn wir nicht schon genug Probleme hier hätten. Denn es ging nicht nur darum, dass das Essen bezahlt werden musste, weil nichts mehr da war und das Geld, der sowieso schon alle war, wie wir gerade festgestellt haben, aufgebraucht war, da mussten auch noch Steuern bezahlt werden, und zwar an den persischen König. Also, Klammer auf, der Arbeitgeber von Nehemia, der ihn aber freigestellt hat über Jahre hinweg, Klammer zu. So, und mit einem persischen König, da verhandelt man nicht über die Steuer. Das hat sich auch nicht geändert. Egal ob persischer König oder deutsches Finanzamt. Auch wenn sie momentan ein bisschen entspannter sein sollen. Da wird nicht verhandelt, da wird das Konto gepfändet. Und möglicherweise hatte der persische König noch ein paar andere Sachen auf Lager, als ein Konto zu pfänden. Vielleicht in Kombination mit einem Schwert. Okay, also Zwangsabgabe, Steuer gab es auch damals. Und das hat dann vielen wirklich wirtschaftlich das Genick gebrochen. Das kam nämlich obendrauf und die Steuer wurde eben nicht ausgesetzt. Wenn heute auch nicht ausgesetzt, ja. Etliche aber sprachen fest hier, wir haben uns Geld leihen müssen auf unsere Äcker und unsere Weinberge, damit wir dem König die Steuern zahlen können. Also, wirklich desolate Lage, wirtschaftliche Vollkatastrophe. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Und das können wir uns hier schon mal merken. So äußere, problematische bis katastrophale Umstände sind nicht das Schlimmste. Das war eine praktische Not. Die Leute waren damit konfrontiert. Und sie kamen aus dieser Nummer so erstmal nicht raus. Ganz im Gegenteil. Aber das Schlimmste kommt jetzt erst. Denn da sie nichts mehr bieten konnten, also sie hatten keine Sicherheiten mehr, konnten nichts zum Pfandleiher bringen, so können wir das sagen. Es gab keine Alternativen mehr und deshalb waren so manche gezwungen, ihre eigenen Kinder zu verkaufen in die Sklaverei. Und das nicht, weil sie kaltherzig waren, sondern weil sie nicht wussten, was sie sonst machen sollten. Weil ihnen klar war, wenn wir das nicht machen, dann werden unsere Kinder verhungern und wir werden verhungern. Es gibt gar keine Zukunft mehr. Aber wenn wir unsere Kinder in die Sklaverei verkaufen, dann gibt es auch die Möglichkeit, die irgendwann wieder frei zu bekommen. Und sie werden ernährt, weil einen Sklaven lässt man nicht verhungern. Also es waren nicht lieblose Überlegungen, aber sicher ganz krasse Überlegungen. Jeder, der Kinder hat, kann sich das ganz sicher vorstellen, was das für eine Situation sein muss, wenn ich weiß, wenn ich meine Kinder nicht verkaufe, damit sie als Knechte und Mägde, also als Sklaven praktisch, bei jemand anders dienen, dann werden sie sterben und dann werden wir sterben. Grausige Alternativen. Und an wen verkauft ihre Kinder als Sklaven? Und jetzt wird es wirklich düster, richtig düster. An die eigenen Volksgenossen. Menschen aus Gottes Volk müssen ihre Kinder verkaufen an andere Menschen aus Gottes Volk. Und das heißt, Juden verkaufen ihre Kinder an Juden, weil sie kein Geld mehr für Nahrung haben. Und in dieser gemeinsamen äußeren Not bereichern sich die einen an der Not der anderen. Und das innerhalb von Gottes Volk. Krass. Sowas von krass. Und wie konnte das überhaupt praktisch möglich sein? Also wie war es überhaupt denkbar, dass Juden sich bzw. ihre Kinder verkaufen an andere Juden? Es gab erstmal grundsätzlich dafür eine Ordnung. Und das lesen wir in 3. Mose 25. 3. Mose 25, ich lese mal ab Vers 39 die folgenden Verse. 3. Mose 25, ab Vers 39. Und wenn dein Bruder neben dir verarmt und dir sich selbst verkauft, so sollst du ihn nicht Sklavenarbeit tun lassen. Wie ein Tagelöhner und Einwohner ohne Bürgerrecht soll er bei dir gelten und dir bis zum Heiljahr dienen. Also maximal 7 Jahre. Übrigens vergleichbar mit der modernen Privatinsolvenz. Das ist das gleiche Prinzip, ist sogar der gleiche Zeitraum. Dann soll er frei von dir ausgehen und seine Kinder mit ihm und er soll wieder zu seiner Familie zurückkehren und zum Eigentum seiner Väter kommen. Denn sie sind meine Knechte, die ich aus dem Land Ägypten geführt habe. Darum soll man sie nicht wie Sklaven verkaufen. Du sollst nicht mit Härte über ihn herrschen, sondern sollst dich fürchten vor deinem Gott. Also wir sehen hier in dieser klaren Abgrenzung, die Gott hier deutlich macht, es gibt die Möglichkeit, dass wenn jemand kein Geld mehr hat und großer Not ist, dass er sich bei dir verdingt. Aber er soll dann kein Sklave sein bei dir, sondern du sollst ihn behandeln wie ein Tagelöhner oder Einwohner ohne Bürgerrecht. Also behandle ihn wie einen niedrig gestellten Angestellten, aber auf keinen Fall wie einen Sklaven. Nochmal, warum? Denn sie sind meine Knechte, sagt Gott. Darum soll man sie nicht wie Sklaven verkaufen. Er sagt, meine Knechte sind nicht deine Knechte. Meine Knechte gehören nur mir. Und Gott macht klar, ich verkaufe meine Knechte nicht. So. Und deshalb können sie nicht der Menschenknechte sein. Das ist übrigens etwas, was immer wieder in der Bibel thematisiert wird. Wenn du Knecht Gottes bist, darfst du nicht Knecht der Menschen werden. Und nochmal, du sollst sie dann spätestens nach 7 Jahren, möglicherweise auch früher, bis zum Heiljahr, vielleicht auch nur nach einem Jahr, lass sie wieder gehen und erlass ihnen dann ihre Schuld. Das ist ein super Prinzip, heute undenkbar. Wenn wir uns angucken, wie unser Finanzsystem gestrickt ist, wir haben keine Zeit dafür, das ausführlich zu machen an dieser Stelle. Ihr habt aber ganz sicher die Möglichkeit, euch das mal anzuschauen. Das geht genau in die entgegengesetzte Richtung, nämlich in eine endlos Verschuldung. Das ist das Prinzip. Und Gottes Prinzip ist genau das Gegenteil. Ja, eine Schuld kann man nicht einfach so streichen. Das hat einen Gegenpreis. So, und in diesem Fall von dieser materiellen Schuld wird ein Schlussstrich gezogen. Und dann wird von vorne angefangen. Und dann kriegst du auch dein Land zurück. Du musst es bezahlen dafür. Aber jetzt kannst du wieder anfangen. Und Land soll dir nicht auf Dauer weggenommen werden. Das betont Gott auch immer wieder. Wie gesagt, eine ganz krass andere Richtung, in der sich unser Großsystem heute entwickelt hat. Okay, aber das hat Gott klar gemacht. Es gibt dies Verdingen, wenn man verarmt ist, aber nicht als Sklaven. Das heißt, es gab für diese Geschehnisse, die ja wirklich erschreckend sind, eine dünne Grundlage. Aber wir sehen zugleich auch, sie haben sich eindeutig nicht an das gehalten, was Gott hier noch sagt. Er sagt, ja, die können sich sozusagen an euch verkaufen. Das Aber, was Gott da zusetzt, das haben sie eindeutig ignoriert. Also die Wohlhabenden in Jerusalem nutzen die schlimme Lage für sich. Die erstmal natürlich auch von der Hungersnot betroffen sind, also Essen kostet auf einmal viel mehr Geld, aber die auch ganz andere Möglichkeiten haben, das Ganze zu ihrem Vorteil zu nutzen. Das ist übrigens in jeder Krisensituation so, dass wer Geschäftssinn und genug Geld hat und keine Skrupel, profitiert aus jeder Krise, aus jedem Krieg, aus jeder Naturkatastrophe, aus jeder Hungersnot. Aber was sie hier tun, ist eine krasse Lieblosigkeit. Und das unter Gottes Volk. Und damit verachten sie letztlich nicht nur ihre Brüder, als wenn das nicht schon schlimm genug wäre. Denn auch damals galt das Gebot der Bruderliebe. Nein, sie verachten letztlich Gott selber. Sie verachten ihn selber. Nochmal, es geht hier um Gottes Volk. Ist nicht irgendein Volk. Sind nicht irgendwelche Menschen, die irgendeiner Religion nachgehen. Sondern das Gottes Volk. Und so wie sie sich gegenseitig behandeln, behandeln sie letztlich Gott selbst. Und Jesus führt das viele, viele, viele Jahre später aus, unter anderem in Matthäus 25, Vers 31, wo es um das Gericht geht. Da macht er es sehr praktisch deutlich, auch da geht es letztlich um die Werke. Und da sagt er, wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Ziegenböcken scheidet. Und er wird die Schafe zur Rechten stellen und die Ziegenböcke zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Warum? Denn ich bin hungrig gewesen. Und ihr habt mich gespeist und ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung oder nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Und dann fragen die, wann war denn das? Wann warst du denn schon mal nackt und hungrig? Das kann doch gar nicht sein. Und er antwortet dann in Vers 40, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und das ist genau das. Das ist genau dieses hier. So wie du deinen Bruder oder auch deine Schwester behandelst, so behandelst du deinen Herrn. Wenn wir als geistliche Familie zusammengestellt sind und wir spucken uns praktisch ins Gesicht, weil das ist ja die Situation hier. Wir verachten einander. Verachten wir denjenigen, dem unser Bruder gehört. Und das ist unser Herr. Also ist das, was sie tun, noch viel schlimmer als nur auf der menschlichen Ebene. Auf der menschlichen Ebene ist es schon eine Katastrophe. Und jetzt sehen wir, wie groß diese geistliche Dimension dieses Verhaltens ist. Und obwohl ihr Verhalten ja irgendwie auch so legal ist, so halbwegs, ne? War es praktische Lieblosigkeit gegen Brüder und gegen Gott. Und das zugleich. Und damit brandgefährlich. Denn so ein Gierverhalten, was sie hier zeigen, das hat massive Spannungen verursacht. Und das droht, das ganze Volk zu spalten. Sagt man, ja, guck mal, das sind so äußere Dinge, das soll jetzt gar nichts Geistliches sein. Doch, genau, das ist was Geistliches. Das ist absolut was Geistliches. Und das heißt, zu den äußeren Gefahren durch die Feinde und die äußere Not durch den Hunger könnten jetzt noch kommen interne Feindschaft. Also ein Stück ist sie schon da, sehen wir eindeutig. Aber das kann noch viel mehr werden. Wut mit all ihren Folgen, wo Menschen Wut haben, kann ganz schnell eine Katastrophe passieren. Einer dreht durch, einer rächt sich selber. Und natürlich Konflikte. Es brodelt, es gärt, fehlender Zusammenhalt, Beschuldigungen, Verdächtigungen. Wenn die das schon machen, was haben die als nächstes vor? Huh? Was trauen wir denen noch zu? Katastrophe. Absolut Katastrophe. Und nochmal, ihr Verhalten war nicht völlig illegal. Also sie haben einen Teil von Gottes Wort sehr groß geschrieben, war ihnen sehr wichtig. Den anderen Teil, naja, den haben sie vielleicht nicht so ganz perfekt eingehalten. Aber im Kern dürfen wir das doch, wir Wohlhabenden, wenn der verarmt daneben mir. Ist doch nett, wenn ich ihn dann sogar aufnehme. Hä? Und was sehen wir hier? Menschliche Gesetzlichkeit ehrt nicht Gott, sondern entehrt Gott sogar. Menschliche Gesetzlichkeit kann schlimmste Dinge anrichten. Das ist es nämlich hier. Ist doch genau wie in der Bibel steht, ne? Darfst du alles tun? Ja, dürfen wir alles tun? Darfst du das, darfst du nicht? Ja, du darfst das tun. So, und darfst du noch viel Geld mit dafür verdienen? Nein, das darfst du eben nicht. Das darfst du eben nicht. Und sie gehen ja nicht mal nach dem Buchstaben. Also nicht mal im Sinne der späteren Pharisäer. Wir haben das ganz genau genommen und noch einen Zaun drumherum gebaut. Nee, wir legen Gottes Wort halt ein bisschen flexibel aus hier. Krass. Das ist die Situation. Und das ist Nehemia vorgetragen. Wahrscheinlich für ihn auch aus scheinbar heiterem Himmel. Was hier abgeht. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Denn jetzt reagiert Nehemia. Jetzt handelt er. Unser zweiter Punkt, Kritik und Korrektur. Kritik und Korrektur. Ja, wie reagiert jetzt Nehemia? Er ist doch dieser weise und beherrschte Leiter. Aber seine erste interne Reaktion, also ob man es bei ihm gesehen hat, wissen wir nicht, ist auch nicht so entscheidend, aber etwas, was in ihm vorging, das ist dann Vers 6. Als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Sehr zornig. Man könnte es auch übersetzen, wortwörtlich mit, es entbrannte der Zorn in mir. Also wie ein Feuer, was jetzt angezündet wird. Absolut nachvollziehbar und wirklich angebrachter Zorn. Doch, wenn wir jetzt nicht wüssten, wie es weitergeht, müssen wir uns Sorgen machen. Dreht Nehemia jetzt ab? Was hat er alles für das Volk getan? Wie eng war er auch mit den Vorstehern und den Vornehmsten verbunden? Und jetzt kommt so eine, Entschuldigung, Schweinerei heraus. Man könnte es wirklich nachvollziehen, wenn er jetzt ein bisschen aufdreht oder auch ein bisschen mehr. Aber er reagiert erstmal nicht weiter, sondern in Vers 7 heißt es wörtlich, sein Herz hält Rat in ihm. Also er sagt, mein Herz hielt Rat in mir. Also er ist zornig. Aber es ist ihm klar, ich muss erstmal in Ruhe nachdenken. Wenn ich jetzt einfach das mache, was mir als erstes einfällt, wird das nicht gut enden. Dann werde ich mich vielleicht genauso schlimm verhalten, wie die, über die ich mich aufrege. Also erstmal, wenn wir heute sagen, ein bisschen runterkommen und die Faktenlage sortieren und überlegen, was ist jetzt klug und richtig. So würden wir das vielleicht heute beschreiben. Und er sagt, mein Herz hält Rat in mir. Sehr gutes Vorgehen. Emotionen sind zwar angebracht, aber ungefilterte Gefühle sind ein schlechter Ratgeber. Erstmal grundsätzlich. Und Nehemia macht das Richtige, er denkt erstmal nach. Und dabei kommt was wirklich Gutes heraus. Also Nachdenken hat sich gelohnt hier. Wir wissen, wenn Menschen nachdenken, dann kommt sehr Unterschiedliches heraus. Aber wenn Menschen nachdenken, geleitet von Gott, dann kann da wirklich Hervorragendes bei herauskommen. Er zitiert die Betreffenden, also die Vornehmsten und die Vorsteher, zu sich und konfrontiert sie mit ihrer Schuld. Vers 7, dann überlegte ich bei mir selbst und wies die Vornehmsten und Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen, wollt ihr Wucher treiben mit euren Brüdern? Klartext ist nötig. Und das macht er. Kein diplomatisches Gewäsch. Und ihr seid auch eine wichtige Stütze dieser Stadt und des politischen Geschehens und bla 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 bla. Wollt ihr Wucher treiben mit euren Brüdern? Hä? Was ist das hier? Fakten auf den Tisch. Ohne Schnörkel. Hervorragend. Aber damit nicht genug. Er geht wirklich hervorragend strategisch hier vor, in einem guten Sinne. Er nutzt jetzt auch noch die Kraft der Konfrontation. Direkte Konfrontation ist hier nötig. Nochmal, es ist keine unklare Lage, es müssen jetzt hier nicht verschiedene Meinungen erst gehört werden, sondern es ist klar, was passiert ist. Es ist absolut deutlich. Und was macht er jetzt? Das ist der zweite Teil von Vers 7. Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen. Also was macht er? Er bringt jetzt die Geldverleiher zusammen mit den Schuldnern. Sklavenbesitzer bringt er zusammen mit den Eltern von Sklaven. Die Profiteure der Hungersnot bringt er zusammen mit den Geschädigten. Und sie stehen jetzt Auge in Auge. Es ist kein Verstecken vor irgendeinem Gremium, in irgendeinem Verhörzimmer. Nein, diejenigen, die das Ganze abgekriegt haben, diese Schweinerei, die stehen ihnen jetzt gegenüber und sie müssen ihnen in die Augen schauen. Und alles, was jetzt läuft, läuft unter eben genau diesen Zeugen. Also, ein extremes Druckszenario, was aber auch wirklich nötig ist. Nochmal, solche Dinge dürfen nicht aufgeschoben werden, dürfen nicht runtergekocht werden. Da muss jetzt richtig Tacheles geredet werden. Und dafür sorgt er. Und jetzt erinnert Nehemia sie sogar noch daran, dass die Juden ihre Volksgenossen aus der Sklaverei bei den Heiden freikaufen. Also Juden, die sich versklavt haben und die versklavt wurden an die Heiden, also an Nichtjuden, die wurden nach und nach freigekauft. Also da, wo Geld da war, da versuchte man, die freizukriegen, damit sie wirklich voll und ganz wieder Teil von Gottes Volk sein konnten und bei ihren Volksgenossen sein konnten. Das war eine richtig gute Bewegung. Also sie haben nicht Gefangenenbefreiung betrieben, sondern haben gesagt, okay, jetzt sind sie in der Sklaverei, das heißt, wir müssen Geld auf den Tisch legen. Und sie machen das auch. Sie machen Geldsammlungen und holen die raus. So wie es übrigens auch Christen probiert haben gegenüber dem islamischen Staat. Wo Christen versucht haben, andere Christen freizukaufen, was natürlich unterschiedlichen Erfolg hatte. Weil auf das Wort dieser Leute kann man sich nicht von 12 bis mittags verlassen. Aber sie haben es probiert. Wir sagen, wir können nicht unsere Geschwister dort verrotten lassen. Er sagt, und während wir versuchen, unsere Leute freizukaufen, knechtet ihr unsere eigenen Leute. Hä? Sollen wir die bei euch auch noch freikaufen, oder was? In Vers 9 bringt er dann die Bewertung ihres Verhaltens auf den Punkt. Kurz und knapp, es ist nicht gut. Zusammenfassung, nicht gut. Und die Formulierung, die dort ist, ist etwas schärfer, aber nicht pathetisch, sondern ja, nicht gut, falsch. Was du gemacht hast, ist falsch. Das ist die Aussage. Und hier in Vers 9, da setzt er ihr Verhalten in direkte Beziehung zu ihrem Zeugnis. Also, was ihr da tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln, wegen der Lästerung der Heiden unserer Feinde? Also, er macht deutlich, pass auf, was für ein Zeugnis seid ihr noch damit, hä? Die Lieblosigkeit gegenüber den eigenen Leuten, das ist schon krass. Aber was für ein Zeugnis für unseren Herrn seid ihr eigentlich, hä? Die Heiden, die aus den anderen Völkern, die nicht zu Gottes Volk gehören, die gucken uns zu die ganze Zeit. Und wie benehmt ihr euch? Ihr versklavt die eigenen Leute noch, hä? Was ist wohl das für eine Aussage über Gott? Das ist das, was er letztlich hier sagt, in diesen knappen Sätzen. Fürchtet ihr Gott nicht? Wenn ihr Gott fürchten würdet, also wenn ihr geistlich lebendig oder wenn ihr geistlich ein bisschen nur reif wärt, dann würdet ihr doch zittern vor eurem Herrn, dass ihr eure Brüder so behandelt. Dann würdet ihr sofort damit aufhören. Und das benennt er jetzt hier, soweit wir wissen, nicht nochmal separat, aber dass es falsch ist, das wurde ihnen auch ganz sicher vorher schon gesagt. Das werden ja auch die Betreffenden ihnen klargemacht haben, auf die eine oder andere Art und Weise. Aber es hat für sie keine Bedeutung. Ihr verunehrt Gott. Das macht ihr hier. Aber hier endet Nehemia nicht. Und das ist das Schöne. Was wir heute oft kennen, dass einfach nur etwas kritisiert wird, aber es wird nicht weitergegangen, es wird keine Lösung angegangen. Das macht er eben nicht. Er geht eine Lösung an, und zwar sofort. Er bleibt nicht bei ein bisschen Kritik stehen. Es braucht jetzt eine echte Lösung, sofort. Jeder Aufschub wäre falsch, jeder Aufschub wäre gefährlich. Und er macht jetzt etwas, was sehr klug ist. Er bringt nämlich selbst das erste Opfer auf dem Weg zur Veränderung. Er ist in der Position, und die anderen sind auch in der Position, dass er einfach sagen würde, ändert das, los! 180 Grad Turn, jetzt. Aber vorher macht er noch etwas anderes. Er verzichtet auf die Rückzahlung von dem Geld, was er verliehen hat. Und das Korn, was er verliehen hat. Ebenso seine Brüder und seine Diener. Also auch sie haben dort andere Menschen aus dem Volk Israel unterstützt, die in Not waren. Mit Leihgaben. Und er sagt, erledigt. Wer bei uns Schulden hatte, hat jetzt keine Schulden mehr. Egal, ob es Getreide war oder Cash. Ganz egal. Strich drunter. Muss er überhaupt nicht machen. Ne? Er hat den Anspruch zu sagen, okay, zinsfrei und wenn es möglich ist. Wär super. Aber nein, er geht einen Schritt weiter. Was macht er damit? Er demütigt einerseits die Schuldigen, und er nötigt sie, auch zu handeln. Sogar der Unschuldige in dieser Sache, auf jeden Fall unschuldige Statthalter, erlässt jetzt die Schulden. Das hat seinen Preis für ihn. Aber das ist wirklich der Anfang der Lösung. Nehemia geht als echtes Vorbild voran. Aber jetzt, auch da bleibt er nicht stehen, jetzt fordert er sofort, dass die Geldverleiher nachziehen. Vers 11 sagt er, noch heute, damit fängt er an, noch heute. Der Zeitpunkt wird am Anfang gesetzt. Kein Aufschub, keine Ausreden, kein Blabla, keine Wartefrist. Nehemia stellt sich eben nicht auf die Seite der Mächtigen. Und er betreibt keinen Relativismus, keine falsche Diplomatie, sofort handeln, und öffentlich einfordern. Nochmal, es sind die ganzen Leute da, die betroffen sind. Es sind alles Zeugen. Gebt ihnen heute noch ihre Äcker, ihre Weinberge, ihre Ölbäume und ihre Häuser zurück. Dazu den Hundertsten vom Geld, vom Korn, vom Most und vom Öl, den ihr auferlegt habt. Also, gebt ihnen alles zurück, inklusive der Zinsen. Das heißt, euch bleibt nichts mehr von diesem Geschäft. Und sie bekommen alles zurück. Alles auf Null gesetzt. Und der Druck, der da ist, der zwingt sie jetzt auch zur Zustimmung. wir können gar nicht sicher sagen, wie sie wirklich mit ihrem Herzen dort stehen, weil das wird uns ja nicht bekannt gemacht. Beugen sie sich dem Druck oder sehen sie es ein? Wir wissen es nicht. Aber das ist individuell eine Sache zwischen dem einzelnen Betroffenen, also dem einzelnen Geldverleiher und Gott. Das ist heute genauso. Wir können keinem ins Herz schauen. Und das ist auch ganz gut, dass wir das nicht können. Wir schauen den Menschen nur vor die Stirn und versuchen davon auszugehen, dass die Menschen, die wir auf jeden Fall Geschwister nennen, dass sie es ernst meinen. Und im besten Fall auch die, die wir nicht Geschwister nennen können. Wollen nicht naiv sein, aber wollen vom Guten ausgehen. Aber der Druck ist auf jeden Fall mächtig hier. Der Druck der geoffenbarten Schuld. Der Druck der Situation. Face to face. Ne? Der Druck der Versammlung. Die Autorität des gesegneten Statthalters. Sie wollen es machen, wie Nehemia es sagt. Das ist Vers 12. Wir wollen es machen, wie du sagst. Aber er bleibt auch nicht dabei, dass sie jetzt einfach was versprechen müssen. Er zieht die Schrauben noch einmal an auf Maximum. Mehr geht wirklich nicht. Und das ist mehr als Pistole auf der Brust. Das ist mehr als Knüppel im Nacken. Viel, viel mehr. Denn er holt jetzt eben auch bei der Veränderung Gott nochmal ganz deutlich ins Boot. Und das Vers 13. Auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach, also eine Symbolhandlung, ne? So schüttle Gott jeder Mann von seinem Haus und von seinem Besitztum ab, der dies versprochen hat und nicht ausführt. Ja, so werde er ausgeschüttelt und leer. Also er sagt, Herr, vor dir wollen wir jetzt bestätigen, dass dieses Versprechen, was diese Israeliten jetzt geben werden, heilig ist. Wenn sie das nicht halten, dann sollen sie auch nicht länger zu deinem Volk gehören. Dann stoß sie hinaus. Das ist das Krasseste, was ein Israelit sich vorstellen konnte. Verstoßen werden aus Gottes Volk. Bin ich doch per Geburt mit dabei. Ja, aber hier gibt es ein Ende. Also wer das Versprechen bricht, der verliert das Wichtigste. Und die ganze Versammlung sprach, Amen, so sei es. Sie bestätigen das. Und sie lobten den Herrn. Und das Volk handelte nach diesem Wort. Es wird umgesetzt. Nehemia hat dieses krasse interne Problem erkannt. Er hat sich angehört. Er hat sich sofort diesem Problem angenommen. Und er hat es hervorragend gelöst, wirklich. Und zwar so, dass es kein Zurück mehr gibt. Also wir können jetzt nicht übermorgen wieder sagen, naja, aber eigentlich, und da war doch noch was im Kleingedruckten und wir haben jetzt eine neue Regelung geschaffen, weil wir sind ja hier auch die Mächtigen. Nein, also der Drops ist wirklich gelutscht. Warum? Weil es vorm lebendigen Gott deutlich gemacht ist. Und damals hätten sie nicht gewagt, so ein Versprechen vor Gott einfach zu brechen. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Abschnitt, noch zu unserem dritten Punkt, Vorbild und Verzicht. In diesem letzten Abschnitt des Kapitels gibt Nehemia Zeugnis von sich vor Gott. Und es wird nicht so richtig deutlich, ist das eher Teil seines Berichts oder ist es ein dokumentiertes Gebet? Also geht es ihm vor allem darum, uns als Leser oder vor allem den Erstempfängern diese Informationen zu geben? Oder dokumentiert er, wie er zu Gott gebetet hat? Ist auch nicht so entscheidend. Klar sind aber die Informationen, die es hier gibt. Er beschreibt, wie er auf seinen verdienten Lohn verzichtet. Wir müssen erstmal klar machen, das ist nicht grundsätzlich geistlich. Aber hier ist es geistlich. Er muss es nicht. Er macht es freiwillig. Und zwar aufgrund der ganz speziellen Situation Jerusalems. Das ist seine Begründung. Wir kennen das auch heute in manchen geistlichen Strömungen, wird das als so ein Allgemeingrundsatz angenommen, dass ein Lohn in geistlichen Dingen auf irdischer Ebene überhaupt nicht stattfinden darf. Das gibt die Bibel beim besten Willen nicht her. Er macht ja auch deutlich, nur aufgrund der Spezialsituation verzichtet er darauf, weil es jetzt geistlich hilfreich ist. Geistlich klug ist, das zu tun. Auch er handelt hier nicht gesetzlich. Gott sagt nicht, du musst auf deinen Lohn verzichten, damit du wirklich mir nachfolgst. Das sagt er überhaupt nicht, nein. Nehemiah überlegt es sich auf Grundlage geistlicher und materieller Situation. Und wir kennen etwas Ähnliches, obwohl der Grund dafür doch ein anderer ist, von Paulus. Ich lese mal aus 2. Korinther 11, ab Vers 7. Wir sind jetzt etwas mitten im Text, studiert gerne nochmal das ganze Kapitel und auch den weiteren Zusammenhang, aber aufgrund unserer Zeit müssen wir jetzt einmal so ein bisschen hineinspringen in den Text. Also Vers 7 aus Kapitel 11. Oder habe ich eine Sünde begangen, indem ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet, sodass ich euch unentgeltlich das Evangelium Gottes verkündigt habe? Andere Gemeinden habe ich beraubt und von ihnen Lohn genommen, um euch zu dienen. Und als ich bei euch war und Mangel litt, bin ich niemand zur Last gefallen, denn meinen Mangel füllten die Brüder aus, die aus Mazedonien kamen. Und in allem habe ich mich gehütet, euch zur Last zu fallen und werde mich auch ferner hüten. So gewiss die Wahrheit, dass Christus in mir ist, soll dieser Ruhm mir nicht verwehrt werden in den Gegenden von Achaia. Warum das? Weil ich euch nicht lieb habe? Gott weiß es. Was ich aber tue, das werde ich auch ferner tun, um denen die Gelegenheit abzuschneiden, welche eine Gelegenheit suchen, um in dem, dessen sie sich rühmen, so erfunden zu werden wie wir. Also kurz gesagt, ich habe auf meinen Lohn hier verzichtet, wegen euch. Und weil ihr in einer geistlich so problematischen Situation seid, weil ihr dem Apostel Gottes verlästert und übelste Sachen unterstellt, obwohl ich bewiesen habe, dass ich ein echter Apostel bin. Und es geht dem Paulus hier nicht weder um sein Portemonnaie, das ist schon mal deutlich hier, aber es geht ihm auch nicht um seine persönliche Ehre oder seinen persönlichen Ruf als der tolle Theologe oder sowas, sondern als Knecht Gottes. Er sagt, es geht hier um die Botschaft. Und die Botschaft ist hier in diesem speziellen Fall auch mit mir verknüpft. Und wenn ich verlästert werde und ihr unterstellt mir irgendwelche üblen Sachen als Bote Gottes, dann ist das zum Schaden Gottes. Und deshalb verzichte ich hier drauf. Er macht hier nochmal deutlich, es ist völlig legitim, dass ich Unterhalt bekomme, wenn ich der Gemeinde hier so diene. Aber, weil ihr geistlich so schräg drauf seid, um es mal modern zu formulieren, weil ihr solche Problemkinder seid, haben andere mich hier finanziert, damit ich bloß nichts von euch nehme, damit euer Getratsche und Gesabbel aufhört. Das sagt er hier. Also wir sehen eine andere Situation als der Nehemiah. Denn während bei den Korinthern, da geht es um geistliche Unreife, so kann man das nur sagen. Wirklich total geistlicher Baby- und Tratschmodus. Aber in Jerusalem war es die Vorerfahrung. Unter anderem mit einem Statthalter, der das Volk übel ausgenommen hatte. Der es wirklich misshandelt hat. Und so waren sie sehr, sehr negativ geprägt. Also Statthalter war für sie verbunden mit Willkürherrschaft, Ausbeutung, das Letzte aus ihnen herausquetschen. Und so war es ein Posten, der sehr argwöhnisch beschaut wurde. Und Nehemiah wollte es anders machen. Er wollte gerecht herrschen. Und was wir von ihm erfahren, hat er das auch getan. Er will seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen wirklich gerecht werden. Er will ein guter Herrscher sein. Er will der Gegenentwurf sein zu seinem Vorgänger. Und das tut er dann ganz ausgiebig. Er verzichtet auf seinen Lohn, das ist Vers 15. Also ein Lohn, der ihm zusteht. Nicht einer, den er jetzt so ausgedacht hat, sondern der ihm eigentlich zusteht. Er verzichtet auch auf Landbesitz. Also er hätte das Anrecht, jetzt auch Landbesitz zu bekommen. Er verzichtet drauf. Er lässt es. Und trotzdem bringt er seine Diener mit zum Arbeitsdienst. Also er investiert, aber möchte nicht zurückhaben dafür. Und dann versorgt er noch eine riesen Truppe. Also allein 150 Vorsteher sitzen bei ihm mit am Tisch. Können wir uns überhaupt gar nicht vorstellen. Ne? Wir sind da zu Hause schon froh, wenn wir irgendwie 10 oder 20 Leute irgendwo unterkriegen zum großen Essen. Allein 150 Vorsteher und die Juden aus der heidnischen Umgebung versorgt er an seinem Tisch. Und er beschreibt dann auch die Dimensionen, wo dann mal schnell so ein Ochse weggeht, ein Gebratener. Also hunderte Menschen versorgt er auf eigene Kappe. Aber warum tut er das? Politisch natürlich ganz schlau, wie ein hochrangiger Politiker, der mal die Diäten aussetzt, also sich so ein bisschen beim Volk einschleimen. Gut, er muss nicht an die nächste Amtsperiode denken, aber er will vielleicht einfach menschlich beliebt sein. Nein. Könnte man erstmal vielleicht annehmen, wenn man Schlechtes von ihm denken will. Könnte man vielleicht annehmen, ja. Aber er macht es deutlich. Und da sehen wir im letzten Vers auch, in welchem Rahmen das Ganze stattfindet. Das Ganze scheint Teil seines Gebets zu sein. Es geht ihm nicht um Einschleim auf menschlicher Ebene, es geht ihm um einen Grund. Das ist Vers 19. Gedenke, mein Gott, mir zum Guten an all das, was ich für dieses Volk getan habe. Und das ist nicht irgendwie ein Fishing for Compliments. Also, er versucht sich nicht bei Gott einzuschleimen, das funktioniert auch einfach nicht. Gott sieht uns, wie wir wirklich sind, wie wir es wirklich meinen und vor allem, was wir getan haben, weiß er. Aber hier wird nochmal deutlich, es ist für ihn ein echtes Opfer. Er hätte menschlich ganz sicher auch gerne Grundbesitz, seinen Lohn. Es ist ja auch eine Form von Anerkennung, das kennen wir auch. Wenn wir gute Arbeit machen, freuen wir uns, wenn wir auch einen guten Lohn dafür bekommen. Und das ist auch ein biblisches Prinzip. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also es fällt ihm nicht einfach leicht. Nicht so, naja, wer braucht schon Geld? Ja, er braucht auch Geld, ja. Und er muss auch irgendwie durchkommen. Er nagt sich ja nicht am Hungertuch, das ist wahr. Aber sagt er, Herr, bitte, bitte hab das im Blick. Ich habe das, was ich geben konnte, eben für dieses Volk gegeben. An inneren wie an äußeren Sachen. Und bitte rechnen wir es zum Guten an. Im Sinn des Neuen Testaments würden wir sagen, füge das meinem Schatz im Himmel hinzu. Ich weiß, dass das nicht verloren geht. Das Geld, auf das ich verzichte und auch manche andere Dinge, auf die ich verzichte, Immobilien und so weiter, das bekomme ich im Himmel viel, viel besser. Bekomme ich viel bessere Sachen als der Kram, den ich hier habe, der nur kaputt geht, mir geklaut wird und so weiter, der eine Halbwertszeit hat. Aber das ist seine Ausrichtung. Es geht ihm um Ewigkeit. Es geht ihm um Gottes Ehre. Es geht ihm um seinen Herrn. Und das macht ihn wirklich vorbildlich. Er ist nicht einfach nur ein guter Stratege, der so ganz gut, dass er da durchkommt und die einen erfreut und die anderen zurechtweist und korrigiert. Es ist viel mehr. Es ist wirklich geistlich und das sehen wir hier. Ja, und wo haben wir jetzt Gelegenheit, diese Lektion umzusetzen, ihr Lieben? Ja, ist klar, wir sind nicht in Jerusalem. Hungersnot ist auch erstmal unwahrscheinlich. Aber genau diese Situation erleben wir ganz sicher im Kleinen und möglicherweise auch ein Stück im Großen. Im Kleinen erleben wir das immer, wo ein Bruder, eine Schwester in Not ist. Und dann gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten. Wenn ein Bruder, eine Schwester in Not ist und wir erfahren davon, dann gibt es die Möglichkeit, im Sinne bzw. im Nicht-Sinne von Jakobus 2 zu sagen, ja, alles Gute dir, ne? Ja, feuchter Händedruck hält auch warm im Winter, ne? Ja. Das ist die eine Möglichkeit. Also das, was eindeutig falsch ist, was die Bibel die ganze Zeit deutlich macht. Ja, kümmere dich nur um deinen eigenen Krams und ja, mit deinem Leid, jetzt stör bitte meinen schönen Tag nicht. Eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, das ist Vorsteher in Jerusalem-Style. Das ist, ja, Geldprobleme, kann ich was leihen, guter Zinssatz, kriegen wir hin. Ja, gut, natürlich nicht viel bei der Bank, aber welche Bank gibt dir noch Geld, lieber Bruder? Aber da helfe ich dir doch gerne für so lockere 5, 6, 7, 8, 12 Prozent, helfe ich dir gerne weiter. Ja, auch für dich einkaufen gehen, gar kein Problem. Ja, für den Stundenlohn kriegst du das nicht auf eBay Kleinanzeigen, mein Bester. Das ist die zweite Möglichkeit. Ja, ich helfe, aber nicht wirklich helfe, vor allem mir selber. Ich nutze die Situation, damit mir geholfen ist. Und dann drittens. Ich helfe mit Blick auf meinen Herrn. Und ich helfe mit Blick darauf, dass das mein Bruder oder meine Schwester ist. Jemand, mit dem ich zusammengestellt bin, mit dem ich zusammen gerettet bin, hineinadoptiert in die gleiche Familie. Das sind Personen, mit denen ich die Ewigkeit verbringe. Jemand, der genauso ein räudiger Sünder ist von sich aus, wie ich es bin, der aber neu gemacht ist in Christus. Und dann will ich da keine Gegenleistung für haben. Das dürfen wir nicht missverstehen. Wir dürfen auch untereinander Geschäfte machen als Christen, auf jeden Fall. Und das wird vielleicht auch nochmal für die direkte Zukunft nochmal ein ganz wichtiges Thema. Umso größer der Druck auf die Christen wird und umso problematischer äußere Situation wird, das wird wichtig. Und das ist nicht illegitim, Geschäfte miteinander zu machen. Aber sich an der Not des anderen zu bereichern oder die Not zu ignorieren, das geht nicht. Also wir können es praktisch tun, das sehen wir auch hier. Aber das dürfen wir nicht. Wo ein anderer Not hat, da sollen wir ein Segen sein. Und wenn wir etwas tun können, manchmal ist das tatsächlich ja nur ein Gespräch oder nur, dass wir beten füreinander, weil wir äußerlich nichts tun können. Wenn jemand ganz niedergeschlagen ist, ganz, ganz traurig ist und hoffnungslos ausgerichtet ist, dann können wir nicht gute Laune herbeizaubern. So. Aber wir können zusammen vielleicht die Bibel studieren, wir können füreinander beten, wir können Gespräche führen. Das kostet uns Zeit übrigens. Ne? Das Edelste, was wir haben, können wir nicht aufsparen, kriegen wir nicht wieder. Also Zeit hier auf Erden. Aber vielleicht geht es auch um andere Dinge, dass wir praktisch mit anpacken bei irgendetwas, wo jemand eine Not hat. Oder sei es tatsächlich, wie auch hier, Geld. Wir sagen, ja, ich nage nicht am Hungertuch. Und der Bruder oder die Schwester ist jetzt in einer konkreten Situation, braucht jetzt Betrag X für irgendetwas, weil sonst geht es wirklich daran, dass das Haus verpfändet wird oder, dass er oder sie nicht mehr mobil sein kann, nicht mehr zur Arbeit fahren kann, ein riesen Rattenschwanz von Problemen. Das ist das, was ich meine hier im Kleinen. Das erfahren wir dadurch, dass wir Kontakt miteinander haben. Deshalb ist auch so wichtig, dass wir intensiv Kontakt haben jetzt miteinander. Wie gesagt, mit natürlich gewissen Einschränkungen, in welcher Form, aber Kontakt können wir die ganze Zeit haben. Dass wir müssen wissen, was bei den anderen los ist. Und danach fragen, danach streben, die anschreiben, anrufen und vielleicht auch auf der Matte stehen, wenn es okay ist. Und dann auch handeln. Nicht nur Informationen sammeln, sondern das muss Folgen haben. Das ist das Alltägliche, das werden wir immer haben. Das hatten wir auch in der Vergangenheit schon immer. Und dann im Großen. Wie gesagt, wir brauchen nicht davon ausgehen, dass in absehbarer Zeit hier eine Hungersnot kommt. Aber, und das müssen wir uns deutlich machen, alle, die etwas Ahnung von der Materie haben, sagen, wir steuern auf die größte Wirtschaftskrise in der westlichen Welt seit 75 Jahren zu. Vielleicht sogar seit 100 Jahren. Und das sagen nicht irgendwelche Verschwörungstheoretiker, sondern das sagen offizielle Institutionen. Und nein, da geht es nicht darum, dass wir jetzt alle Angst haben und zittern und Panik geraten oder sonst irgendwas. Wir sind in Gottes Hand. Und das meinte ich vorhin schon, diese äußeren Dinge, auch diese äußeren Krisen, manchmal sogar Katastrophen, sind nicht das größte Problem. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Ich fand es sehr schön, dass vor einiger Zeit ein Bruder anrief und wir sprachen über verschiedene Sachen und er fragte, sag mal, wie ist das eigentlich, wenn jetzt die Situation kommt, dass einige aus der Gemeinde vielleicht ihre Arbeit verlieren, jetzt schon Kurzarbeit haben, vielleicht verlieren auch noch einige ihre Arbeit. Das könnte ja gut passieren, nach dem, was uns so angekündigt ist. Und dann einfach Situationen entstehen, dass jemand eine konkrete Geldnot hat. Sagt, ich brauche jetzt Geld, um die Bank zufriedenzustellen, wo ich mein Haus finanziert habe. Oder. Jetzt ist das Auto kaputt gegangen, wir haben die Ersparnisse aufgebraucht. Nicht das gleiche wie eine Hungersnot, aber schon ein Stück existenzbedrohend, wie auch hier. Ne? Und er fragte, was machen wir als Gemeinde? Wir müssen irgendwas machen. Und wie wäre es, wenn einer der Diakone Ansprechpartner wird für diejenigen, die sagen, ich hab Geld und ich möchte dafür sorgen, dass dieses Geld zu denen kommt, die es dringend brauchen, wird nicht um den Alltag zu finanzieren oder den nächsten Urlaub oder so, nein, sondern wirklich um eine konkrete, praktische Geldnot in einer Situation zu stillen. Und wir haben uns total gefreut über diesen Vorschlag und haben das auch besprochen und gesagt, ja, einer der Diakone, der Alex Richard, das ist der Ansprechpartner sozusagen für beide Seiten. Wenn jemand sagt, ich hier als Gemeindeglied, ich habe wirklich genau diese Situation jetzt, Ich muss als nächstes irgendwie mein Haus verpfänden. Und Kinder können und müssen wir zum Glück nicht verpfänden. Aber wenn ich nicht. Und dann gucken wir, wie wir beide Seiten zusammenkriegen. Das ist ein Aspekt von diesem im Großen. Das heißt, Gott kann verhindern, dass diese wirtschaftliche Krise uns nicht so arg trifft, wie es jetzt angekündigt ist. Das kann sein. Das ist schön. Aber wenn doch, dann ist es eine wunderbare Gelegenheit, nämlich echte Bruder- und Schwesternliebe zu zeigen. Ja, das heißt nicht, dass wir alle so viel Geld über haben, dass wir einander finanzieren können. Bei uns allen ist das Geld dann irgendwann auch mal, ja, wie auch hier alle. Aber wir können gucken, wie wir aufeinander aufpassen können, wie wir uns erbarmen übereinander. Ja, und manchmal ist es das Gespräch oder ein Gebet oder ein Rat oder eine Umarmung oder wenigstens eine Umarmung auf Distanz heutzutage, muss man schon fast sagen. Vielleicht ist es sogar nur das. Einfach jetzt mal da sein, etwas trösten, mal die Kinder abnehmen, ein bisschen auf die Schulter klopfen, helfen, ein paar Sachen wieder klar zu kriegen im eigenen Leben, in all den Sorgen. Wir müssen sehen, das sind wunderbare Gelegenheiten. Ja, es ist eine Frage der Bruderliebe. Der Personalausweis der Christen, sagt Jesus uns sinngemäß im Johannesevangelium, das ist die Liebe untereinander. Man wird euch erkennen, woran? Daran, dass ihr Liebe zueinander habt. Und Jesus macht das deutlich, Liebe ist nie theoretisch bei ihm, sondern immer praktisch, immer konkret. Wenn du den anderen lieb hast, dann handelst du dementsprechend, dann machst du auch was. Das ist das, was Jakobus ja da so kritisiert in dieser Illustration. Große Worte schwingen, aber nichts machen. Aber wer geistlich echt ist und wer geistlich auch nur ein bisschen reif ist, der handelt. Und ihr Lieben, so dürfen wir in einem sehr schönen Sinne in die Zukunft blicken. Denn die Zukunft liegt in Gottes Hand. Und all das, was geschieht, geschieht nicht ohne Grund. Und Gott stellt uns, mit oder ohne Krise, wie es dann immer genannt wird, mit oder ohne Krise stellt Gott uns immer wieder auf die Probe, damit wir sehen, ob wir echt sind und damit wir sehen, wo unsere großen, dicken Baustellen sind. Wenn wir merken, wir hängen an unserer Kohle oder an unserem privaten Zeitvertreib so sehr, dass wir die Geschwister nicht da sein können. Da ist wirklich was im Argen. Und dann brauchen wir dringend Hilfe von unserem Herrn. Da brauchen wir echt Veränderung. Aber andererseits kann es auch eine tolle Bestärkung sein, dass wir sehen, nicht, oh, wie toll bin ich, oh, wie großzügig bin ich. Na, das zeigt schon wieder nicht unbedingt viel geistliche Reife an, aber es kann sein, Herr, danke für diese Möglichkeit. Du hast mir die Mittel gegeben, um dem Bruder oder der Schwester wenigstens heute ein bisschen zu helfen. Oder, Herr, du stellst mich hier zusammen mit Brüdern und Schwestern, die nach Kräften versuchen, füreinander und auch für mich da zu sein. Wie schön ist es, zu Gottes Familie zu gehören. Amen.